So, in Johannes 1, 14 wird Weihnachten so beschrieben. Er kam und zeltete unter ihnen. Es passt ganz gut zu unserer Weihnachtsromantik-Vorstellung. Wir wissen, Weihnachten war nicht so. Und doch können wir uns nicht von dieser Vorstellung trennen. Und ich glaube, wir müssen es zum Teil auch nicht. Von dieser Zeltromantik, Weihnachtsromantik. Aber ich möchte uns einladen. Wir wollen uns die realen Tatsachen von Weihnachten anschauen. Und es ist eine Einladung zu staunen, aber auch herausgefordert zu werden. Und die Geschichte, die ist bekannt, die ist einfach gut und es ist einfach gut, sie einfach nur so zu lesen. Und trotzdem ist es manchmal gut, diese gleiche Geschichte in anderer Sprache zu hören, mit einer anderen Begrifflichkeit oder auch mit anderen Texten als die Texte in Lukas zum Beispiel. Weil sie uns helfen können, das, was dort passiert, anzuwenden. Und das wollen wir heute tun. Und ein wesentlicher Aspekt von Weihnachten, um den es heute gehen soll und wo die Rebecca schon eine Vorpredigt hatte, ist, Jesus ging raus aus der Komfortzone. Das geht's heute. Und ich möchte euch da am Anfang ganz kurz das Wachstumszonenmodell vorstellen. Das ist eine Theorie, die auf Erfahrungen beruht, auf Recherche beruht. Und zwar sagt die, jeder von uns hat eine Komfortzone. Das ist der Ort, wo man sich sicher fühlt, wo Geborgenheit ist, wo Ordnungen sind, wo es einfach bequem ist, wo es einem gut geht. Und dann gibt es aber so eine Wachstumszone, die sogenannte eigentlich, das steht hier jetzt nicht drauf, die Challenge-Zone. Das ist die Zone, wo ich herausgefordert bin, wo Probleme sind, wo Herausforderungen kommen, Abenteuer, Unplanbares, also wo Sicherheiten wegfallen. Aber das ist die Zone, wo man wächst. Und dann gibt es über das hinaus noch die Panikzone. Wenn man da hineinkommt, dann ist schon wieder zu weit hinausgelehnt, weil da ist man und kann gerade gar nichts lernen, weil man einfach nur weg will. Und ganz praktisch kann man das beim Klettern erleben. Wenn man noch nie geklettert hat, dann ist das was, wo ich vielleicht raus aus der Komfortzone gehe. Ich wage was, ich lerne, das ist eine Herausforderung, es sind gewisse Probleme. Aber ich bin unterwegs und irgendwie, oh, gar nicht so schlecht, ist cool. Aber wenn man dann an den Überhang kommt und plötzlich die Kräfte schwinden, dann kommt man in diese Panikzone, wo es eigentlich keinen Spaß mehr macht. Und das Ganze kann man in Übungen erleben. Ich habe vor 2 Wochen war ich bei einer erlebnispädagogischen Übung, wo man in die Stadt gehen musste und wirklich dumme Herausforderungen machen. Wo man noch schwieriger in Corona-Zeiten und alleine in den Friseursalon gehen soll und fragen, ob man einen gratis Haarschnitt kriegt. Oder andere Dinge. Also ich habe vor ein paar Tagen von meiner Frau gekriegt, weil das hat nicht geklappt. Aber auch ganz andere Dinge, die herausfordernd waren. Aber viel wichtiger ist, dass es im Leben passiert. Und ich hatte davor im Kopf, die Rebecca zu fragen, ob sie nach der Predigt ein Zeugnis erzählen könnte von Komfortzone und so. Und ich finde es viel cooler, dass ich nicht gefragt habe, weil sie dann sich auf das konzentriert hätte und so weiter. Und jetzt hat sie einfach gesagt, was war. Und es war genau das. Es war herausfordernd zu gehen. Ich hatte Fragen, Unsicherheiten und es war eigentlich ganz gut. Dann ging es darum, dort in die Gemeinden zu gehen. Ist ein bisschen schwieriger geworden. Dann dort nochmal auf Spanisch und so weiter. Nochmal schwieriger. Und immer dieses Aber, wo sie gesagt hat. Und dann, das hat sich daraus entwickelt. Jesus war dabei. Es hat sich gelohnt. Und das hat so viel bewirkt in der Rebecca, glaube ich, wo ich gespannt bin, noch einiges davon zu entdecken. Und deswegen ist es wichtig zu sehen, okay, es gibt Situationen, die herausfordernd sind. Es gibt Spannungsfelder, in die wir hineinkommen. Es gibt Phasen, wo wir Schweres durchmachen. Aber das können die Phasen sein, wo wir am meisten wachsen, wo wir am meisten lernen, viel mehr als sonst. Und wenn wir die Bibel richtig lesen, dann bringt sie uns immer wieder auch nur kognitiv schon in die Challenge-Zone, weil sie sagt, seid Tuer des Wortes und nicht nur irgendwie Leser und Hörer. Und ich fand es cool, wir hatten jetzt am Donnerstag in der Jugend das Thema auch schon ein bisschen. Und der Daniel Campisi hat da einen coolen Satz gesagt, die Weihnachtsgeschichte ist für dich aufgeschrieben, damit sie in dir etwas verändert. Und so wollen wir sie auch heute anschauen. Und der erste Punkt ist ein unvorstellbares Weihnachten. Zelten ist etwas, das man übergangsweise macht. Auf einem Zeltlager, Campingurlaub, vielleicht mal nachts im Garten oder damals, wenn man unterwegs war oder ein Nomadenleben geführt hat. Aber man zeltete dort, wo man normalerweise nicht dauerhaft blieb. Und Jesus hat auch diese Camping-Erfahrung gehabt, aber er ging weiter als dieses idyllische, zweckmäßige, Outdoor-Erfahrungsmäßige. Er suchte sich einen Platz zum Hinlegen, den sich sonst niemand freiwillig gewählt hätte, nämlich die Krippe und das Grab. Dort hat er sich hingelegt. Jesus ging dabei extrem aus seiner eigenen Komfortzone heraus. Er, der Gott, der alles perfekt strukturiert und organisiert hat, geht in eine durch Zerbruch chaotisch gewordene Welt. Und Gott hatte davor schon eine Zelterfahrung. Es heißt in der Stiftshütte, dass Gott dort gegenwärtig war. In einem Zelt war Gott unter seinem Volk schon, aber Jesus geht jetzt noch einen Schritt weiter. Er wird Mensch. Der Schöpfer wird Geschöpf, haben wir letzte Woche schon gehört. Und das nicht als reicher, machtvoller, angesehener, bereits ausgewachsener, erwachsener Mann, der sich herabbeamt, sondern als Baby, armer Eltern, in schreckliche Rahmenbedingungen hinein. Ohne Hebammen geboren in einem Stall. Bald ein Flüchtling. Das ist alles nicht sehr, sehr romantisch. Nee, Jesu Kommen zu Weihnachten war eigentlich ein Start und ein Schritt hinein, dass Jesus gesagt hat, ey, ich will circa 30 Jahre außerhalb meiner Komfortzone leben, weil es was bewirkt, was gut ist. Und er ging sogar weiter als diese Challenge-Zone, er ging sogar freiwillig in die Panikzone. Das heißt, im Garten Gethsemane, er hat Blut geschwitzt. Das ist absolute Panikzone. Aber zu Weihnachten fängt es erstmal an, er ließ sich in Windeln wickeln. Bildlich drückt es aus, was die Realität dahinter ist. Er ließ sich die Scheiße der Welt umbinden. Und das tut Gott. Also man darf das Wort ja schon fast in den Mund nehmen im Gottesdienst, aber manchmal müssen wir ein bisschen provokant sein. Deswegen ist Weihnachten unvorstellbar. Und Gott delegiert diese Drecksarbeit nicht, er tut sie selbst. Und wenn jemand anders das gemacht hätte, hätte es auch nichts gebracht. Aber das Wichtige ist, dass wir uns dessen bewusst sind, Gott hätte das gar nicht tun müssen und brauchen. Er war nicht gezwungen, aber er wollte es. Aus Liebe ging er absolut aus seiner Komfortzone heraus. Und um diese Unvorstellbarkeit von Weihnachten vielleicht ein kleines bisschen besser zu verstehen, möchte ich was demonstrieren. Cool wäre es jetzt, wenn wir rausgehen könnten für eine erlebnispädagogische Erfahrung. Und deswegen habe ich ein bisschen Natur zu uns hergebracht. Ich habe gestern Toni einen Besuch abgestattet und ganz frischen Mist mitgebracht. Und es geht absolut aus meiner Komfortzone heraus, in diesen stinkenden, frischen Mist hineinzugreifen. Aber ich möchte es trotzdem tun. Aber ich möchte euch beteiligen, weil das auch für euch ein bisschen unangenehm sein soll. Und zwar möchte ich, dass wir abstimmen. Wer dafür ist, dass ich hineingreife und wer dagegen ist. Okay? Und ich frage erstmal, wer dafür ist, mit Handzeichen. Wer ist dafür, dass ich hineingreife? Ich habe euch gern. Wer ist dagegen, dass ich hineingreife? Das sind diejenigen, denen das jetzt ganz unangenehm ist, dass ich das mache. Aber das Wichtige ist, Jesus hätte auch hineingegriffen, wenn jeder dagegen gewesen wäre. Also es riecht echt. Das war die falsche Hand. Jesus hat auch keine Vorsichtsmaßnahmen ergriffen. Er ging richtig hinein, tief hinein. Also es ist unangenehm. Und man könnte jetzt logisch sagen, ja, das kann man mit Katzendreck machen, da ist nochmal schlimmer. Dann lade ich euch ein, das nachher selber zu machen. Ich muss mir kurz reinigen und dann geht's weiter. Und was heute ganz besonders, ich hatte es am Anfang gar nicht so richtig im Blick, ist, wir feiern nachher Abendmahl. Also es ist hier direkt face to face. Und genau darum ging es ja auch beim echten Abendmahl. Jesus kam und wusch den Jüngern die Füße. Und damals waren das Füße, die in den Straßen unterwegs waren, wo Leute und Tiere hineingeschissen hatten. Und genau das ist so cool, dass das heute zusammenkommen darf. Aber trotzdem mache ich den Deckel wieder zu. Oh. So. Wer jetzt glaubt, dass das anstößig war, sowas im Gottesdienst zu machen, Weihnachten war auch anstößig. Jesu Leben war generell anstößig, mit Sündern zusammen zu sein. Sein Tod war anstößig. Und trotzdem reicht es noch lange nicht an das heran, was Jesus getan hat. Wir haben vorher gebetet im Psalmgebet, du streckst die Hand aus und wehrst den Zorn meiner Feinde ab. Und wenn Gott es macht, dann ist es nicht so, dass jetzt alles schön und heil bleibt, dann kriegt er alle Schläge ab. Das müssen wir uns bewusst sein. Und das ist Realität geworden, als Jesus Mensch wurde. Und jetzt wollen wir trotzdem weg vom Mist hinein in Gottes Wort schauen. Damit ich das hier ein bisschen aushalte. Es stinkt echt. Wir wollen reinschauen in Philipper 2, 5 bis 8. Neue evangelistische Übersetzung. Da steht, eure Einstellung soll so sein, wie sie in Jesus Christus war. Er war genauso wie Gott und hielt es aber nicht gewaltsam fest, Gott gleich zu sein, sondern legte alles ab und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde ein Mensch und alle sahen ihn auch so. Er erniedrigte sich selbst und gehorchte Gott bis zum Tod, zum Verbrechertod am Kreuz. Es geht hier zuerst mal um eine Einstellung, um die Einstellung, die wir haben sollen. In anderen Übersetzungen heißt es die Gesinnung oder die Denkweise. Und da geht es nicht darum, um einen rein kognitiven Vorgang, einen logischen Vorgang, sondern es geht um eine Einstellung, die praktische Auswirkung hat. WWJD, was würde Jesus tun und was soll ich deswegen tun? Jesu Einstellung besteht hier im Text, auch wenn es nicht ganz in den Worten vorkommt, vor allem aus zwei Merkmalen. Aus Demut und aus Gehorsam. Und es zeigt sich in Jesu Leben. Er ist bereit loszulassen, er ist bereit zu dienen. Er erniedrigt sich, er greift quasi tief in die Scheiße hinein. Er sagt, nicht mein Komfort, sondern zum Guten für andere. Nicht mein Wille, Vater, sondern dein Wille. Und das, obwohl er genauso wie Gott ist. Dieses genauso wie Gott oder in anderen Bibelübersetzungen heißt es in Gestalt Gottes, heißt jetzt nicht, dass er materiell war wie Gott, weil Gott ist keine Form, keine Gestalt, die Materie ist. Man kann es besser beschreiben mit dem Wort Form vielleicht. Wir haben Form, das kann Materie sein, aber man kann auch sagen, jemand ist gut in Form. Dann kann er gerade seine ganzen Möglichkeiten im Sport zum Beispiel abrufen. Und das meint es, dass Jesus alle Möglichkeiten Gottes besitzt. Weil er selbst Gott ist, ist er im völligen Besitz seiner Möglichkeiten. Und diese hat er nicht gewaltsam festgehalten. Er hielt es nicht wie etwas Geraubtes, das man auf gar keinen Fall mehr hergeben will. Er war bereit, es für einige Zeit loszulassen, seine Möglichkeiten. Zum Beispiel die Möglichkeit, komplett unabhängig zu sein von anderen. Oder seine Möglichkeit, ständig vollkommenes Wohlbefinden zu haben. Das legte er ab und wurde einem Sklaven gleich. Er machte sich selbst zu nichts. Er entleerte sich. Und hier geht es primär darum, dass er tatsächlich Mensch wurde, dass Gott tatsächlich Mensch wurde. Und diese Selbstentleerung heißt nicht, dass er seine Göttlichkeit abgelegt hat. Die hat er behalten und es gibt gute theologische Gründe, warum das wichtig war. Und trotzdem, um das kurz zu verstehen, ein Mensch, der Sklave wird, bleibt auch Mensch, auch wenn er nicht so behandelt wird. Und genauso blieb Gott auch Gott, obwohl er nicht so behandelt wurde und nicht als solcher gesehen wurde. Aber er legte seine göttliche Lebensweise für eine begrenzte Zeit ab und begrenzte seine Fähigkeiten und Möglichkeiten. Er wurde wie ein Sklave, unfrei, kein Besitz. Und er nimmt das Ganze nicht in Kauf wie so ein König, der mal in seinem Land checken will, was geht und sich tarnt, wie so ein Undercover-Boss, der mal kurz sich einen Schnauzer anzieht und anders anzieht, um zu sehen, was läuft, sondern er wird wirklich selbst ganz Mensch. Und dieser Mensch geht ja noch weiter. Er wird ein Sklave, ein Diener, erniedrigt sich. Und es ist nichts, was aus seiner Menschheit hervorkommt, sondern es kommt aus seiner Gottheit hervor. Das macht ihn als Gott schon aus, dass er dienen möchte. Und deswegen zeigt sich das dadurch in seinem Menschsein. Dieser Gott, Jesus, er kam vom Thron herunter in den Futtertrog. Von der Herrlichkeit in den Dreck, vom Duft in den Gestank, von viel zu wenig, von aller Macht zu wenig Macht oder machtlos eigentlich als Baby, von groß zu wirklich mickrig, von geehrt zu verachtet und vom Bedientwerden zum Dienen. Er ging viel weiter, als einfach nur in Scheiße zu greifen. Es ist ein unvorstellbares Weihnachten. Jesus ließ allen Komfort zurück und begab sich in die Challenge-Zone und darüber hinaus. Und trotzdem wollen wir weitergehen zum zweiten Punkt, ein unbequemes Weihnachten. Dieser Text im Philipper, der wurde nicht geschrieben, damit wir in erster Linie über Jesus staunen. Der Paulus ist hier im Ermahnen. Er ist nicht im Lehren, um was es bei Jesus geht, sondern er ist im Ermahnen und zitiert in den Versen 6 bis 11, wir haben nur einen Teil davon gelesen, den sogenannten Christushymnus im Philipperbrief. Ein Lied, das wahrscheinlich nicht von ihm stammt, das hat er zitiert, um eigentlich was auszudrücken. Er sagt hier, oder die Leser sollen das so verstehen, ey, es geht hier nicht darum, wie Jesus war, sondern die Leser sollen das so sehen, ey, was hat es mit mir zu tun? Sie sollen denken, lebe ich wie Christus. Darum ist dieser Text geschrieben. Und deswegen müssen wir auch weitergehen. Weihnachten ist unbequem, weil es nicht bei Gott endet, sondern anfängt. Und die ersten, mit denen es weiterging oder parallel auch angefangen hat, waren Maria und Josef. Gott schickt auch sie in die Challenge-Zone. Und es gibt manchmal Challenge-Zonen, die wir uns nicht aussuchen können. Wie eine Krise, Corona-Krise. Ist man drin, aber es gibt auch Herausforderungen, die wir bewusst annehmen können. Oder eben auch nicht. Und ich glaube, Maria und Josef hatten beide die Wahl. Sie wurden gefragt, sie wurden informiert und sie hätten auch anders damit umgehen können. Und deswegen ist die Weihnachtsgeschichte auch so genial, weil sie uns nicht nur in Jesus zeigt, dass wir einen Lebensstil leben sollen, in dem wir bereit sind, aus der Komfortzone zu gehen, sondern die Bibel es uns auch zeigt mit uns deutlich ebenbürtigeren Vorbildern. Und es wäre spannend, jetzt an der Stelle über mögliche menschliche Vermeidungsstrategien zu reden. Strategien, die wir anwenden, damit wir um diese Challenge-Zone immer wieder herumkommen, um in der Komfortzone bleiben zu können. Da gibt es viele verschiedene Strategien wie Ausreden und so weiter. Aber da haben wir heute keine Zeit. Aber es wäre interessant. Aber was wichtig ist, was wir wissen müssen, in Komfortzonen werden keine Siege mit Gott errungen. Da geht wenig bis nichts voran. Und deswegen ist es cool, dass Maria und Josef diese Komfortzone überwinden und bereit sind, in diese Challenge-Zone zu gehen. Und dadurch werden sie unverhofft Teil der größten Rettungsaktion der Welt. Und es beeindruckt mich, wie Maria und Josef wirklich bereit waren, diese Komfortzone zu verlassen. Die Maria sagt tatsächlich zu dem Engel: Ich bin die Magd des Herrn, es geschehe mir nach deinem Wort. Das ist ein großer Schritt hinaus aus der Komfortzone. Oder Josef, er nahm Maria zur Frau, obwohl sie nicht von ihm schwanger war. Und ja, klar, der Engel hat ihm im Traum gesagt, dass das nicht irgendwie unkoscher zuging hier. Und trotzdem weiß er, die Leute werden mich trotzdem dumm anschauen, auch wenn ich das weiß. Das ändert nichts an denen. Und er ist bereit, diesen krassen Schritt trotzdem zu tun, sie zu heiraten. Und beide, auch weil sie, so wie Jesus, demütig und gehorsam sind, werfen das Handtuch nicht, als es noch unbequemer wird. Durch die Reise. Das war am Anfang nicht am Plan. Die arme Maria. Durch die Geburt ohne Hebammen. Puh, der arme Josef. Ein unbequemes Weihnachten. Josef und Maria ließen sich auf allen möglichen Unkomfort ein. Und das bringt uns zum dritten Punkt, ein unerwartetes Weihnachten. Weihnachten war damals unvorstellbar, unbequem und unerwartet, so wie es kam. Und es wäre genial, wenn Weihnachten dieses Jahr auch das enthält. Nicht wegen Corona, das konnte man schon absehen, schon langsam. Aber sei du der Faktor, der Weihnachten für andere unerwartet werden lässt. Geh du für andere unerwartet aus der Komfortzone heraus um ihrer Willen. Jesu Frage an uns heute lautet: Bewegt es dich noch, was ich für dich getan habe? Bewegt es dich so sehr, dass es dich dazu bewegt, es mir nachzumachen? Und unter diesem Blickwinkel des Komfortzonens Verlassens werden viele Bibelstellen, finde ich, viel griffiger. Eine möchte ich kurz nennen, Galater 2,20. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Das ist ein Komfortzonen verlassen. Und weil wir nur nicht so ganz wie Jesus leben, deswegen muss es immer wieder Weihnachten werden, auch in uns. Damit das, worum es im Leben als Christ geht, immer mehr Realität werden kann. Nämlich, dass man Christus in uns sieht. Nachfolge heißt, Jesus Nachfolge heißt, von Selbstverwirklichung zu Christusverwirklichung. Das ist ein Leben heraus aus der Komfortzone. Nimm dir mal Zeit, tiefer über diese Aussage nachzudenken, was das für dich heißt. Nicht Selbstverwirklichung, sondern Christusverwirklichung. Bist du bereit, dafür aus deiner Komfortzone zu gehen? Christsein ist eine Entscheidung, Jesus nachzufolgen. Das bedeutet, seine Einstellung zu haben und sie haben zu wollen. Und das inkludiert die Entscheidung, ein Leben zu führen, indem man grundsätzlich aus der Komfortzone geht, aber es ganz konkret auch immer punktuell wieder macht. Und das heißt, manche Sicherheiten, manches Wohlbefinden abzulegen. Denn Jüngerschaft spielt sich in dieser Challenge, in dieser Wachstumszone ab. Jesus ließ seine Möglichkeiten zurück. Und ich habe mich gefragt, okay, was heißt das dann für uns ganz praktisch? Müssen wir das anwenden, anders wie es die Welt uns sagt, vom Millionär zum Tellerwäscher? Muss ich deswegen alle meine Rechte, den Job, den ich habe, meine Fähigkeiten, meine Errungenschaften wirklich wegwerfen? Und wir waren im Epheserbrief unterwegs und wir hatten dort gesehen, grundsätzlich soll jeder in dem Stand bleiben, in dem er Jesus kennengelernt hat. Aber es geht um die Einstellung. Mein bisheriges Leben und was es ausmacht, ist mir im Verhältnis nicht mehr so viel wert, sodass ich, wenn es darauf ankommt, tatsächlich loslassen kann, auch wenn es trotzdem schwerfällt. Und dieses Draufankommen, das tut es dann, wenn Gott es von mir möchte. Und deswegen müssen wir auch hineinschauen in sein Wort und herausfinden, was das heißt. Aber die Kernfrage, die immer gut beantwortet sein muss, und es ist vielmehr schwer in diesen Friseursalon fragen, ey, darf ich die Haare geschnitten kriegen? Die Frage, die gut beantwortet werden muss, damit es sich lohnt, aus der Komfortzone zu gehen, ist, warum? Warum kann ich das? Was befähigt mich dazu? Warum sollte ich das? Und dann auch noch, was bringt es für andere und für mich, für Gott und für mich? Und das alles ganz knapp zusammengefasst formuliert Paulus in Philipper 4, 11 und 13. Da sagt er, ich kann viel oder wenig haben. Also ich kann menschlich, körperlich, gedanklich, emotional raus aus meinem Komfort gehen, weil Jesus mein stärkerer Komfort ist, mein seelischer, festerer Komfort. Fürs Leben und fürs Sterben ist mir Jesus ein so großer Komfort, dass ich vieles andere wirklich loslassen kann oder mich hineinbegeben kann in Unangenehmes. Und diese Art von Komfortzone, die will ich für mich und auch für andere. Und damit ich Teil sein kann, wie Gott das für andere bewirkt, darum und dazu muss ich seine Einstellung haben. Und sie leben. Und deswegen verlasse auch du deine Komfortzone deswegen. Dass Jesus für mich aus der Komfortzone ging, macht Weihnachten dadurch trotzdem und tatsächlich auch was zu was Schönem und ein Stück weit Romantischem. Und das möchte ich auch noch sagen, schön ist auch, das passiert ja bei uns in der Gemeinde schon. Es passiert, dass Menschen aus ihrer Komfortzone rausgehen für andere, für Jesus. Und trotzdem möchte ich einladen, wo kannst du für andere ein unerwartetes Weihnachtsgeschenk sein? Auch unterm Jahr. Ich möchte noch beten. Es ist so unvorstellbar, was du getan hast, Jesus, für mich, für uns. Du hast verlassen, du hast losgelassen, dich ausgesetzt, dem Ekel, der Scham, dem Schmerz. Du hast es ausgehalten für mich, damit ich leben kann, damit ich in deinen Komfort hineinkomme. Und jetzt schon soll das in meinem Leben sich widerspiegeln, dass du in mir lebst. Aber wie Paulus will und muss ich sagen, ich will nicht behaupten, das Ziel schon erreicht zu haben oder schon vollkommen zu sein. Doch ich strebe danach, das alles zu ergreifen, nachdem auch Christus von mir Besitz ergriffen hat. Nein, ich bilde mir nicht ein, es schon geschafft zu haben, liebe Geschwister. Aber eins steht fest, ich vergesse das Vergangene und schaue auf das, was vor mir liegt. Jesus, hilf uns dabei. Aber wir danken dir auch, Herr Jesus, dass du im Leben auf dieser Welt auch genossen hast. Als du hier warst, hattest du Freude. Du lädst uns nicht ein zu einem traurigen Fadenleben. Nein, es soll ein Leben in Freude sein. Aber auch ein Leben mit Abenteuern, die manchmal mehr wie Probleme aussehen. Aber in denen ich wachsen kann. Und dich selbst besonders erlebe. Und Jesus, bald hast du Geburtstag. Oder zumindest erinnern wir uns an deine Geburt. Und dieses Jahr will ich dir etwas mehr von meinem Komfort schenken. Amen.